Okay, let's go.
Jetzt kommt die Jugendredaktion. Jeden zweiten Freitag um 16 Uhr auf der 102,6. Young and wild
and free. Auch auf Insta unter @young_wild_free_fm.
Das muss man mir sagen.
16 Uhr, bisschen später, und wir sind jetzt endlich auch live hier on air aus unserem wunderschönen Studio inmitten der Stadt Ulm. Und wir sind heute zu viert vor dem Mikrofon. Herzlich willkommen bei der Jugendredaktion. Für euch die nächste Stunde am Start sind Eva,
Greta,
Dascha
und die Lori.
Hallöchen, ihr drei. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Woche gekommen. Freitagnachmittag ist es. Und wir haben uns heute einem sehr schönen Thema gewidmet. Und zwar dem Thema Jugendschutz im Internet. Wir als vier Jugendliche.
Okay, eine kurze Anmerkung. Ich bin offiziell nicht mehr jugendlich.
Dachte schon, dass die Anmerkung kommt.
Bisschen klugscheißern muss ich ja.
Sind hier natürlich eigentlich aus erster Hand können wir hier Informationen zum Jugendschutz im Internet liefern, denn wir sind in einer Generation groß geworden, in der das Internet ja präsenter ist denn je, und dementsprechend muss man sich auch um uns vier kümmern, beziehungsweise darum, dass wir nicht allzu komische Sachen konsumieren, wenn wir in unserem täglichen Internetkonsum sind. Auf der Tagesordnungsliste steht heute, unter anderem werden wir euch einführen in das USK-Gesetz vom Jugendschutzgesetz, also quasi den Richtlinien, wie Apps und das Internet eingestuft werden, indem sie ja verschiedene Kriterien durchlaufen und geprüft werden. Und dann wird gesagt, das und das darf nur von 6, 12, 16 oder 0-Jährigen konsumiert werden. Dann werden wir natürlich über unsere persönlichen Erfahrungen reden. Später gehen wir noch auf den großen Themenpunkt Werbung ein, denn die Werbung kann man ja meist am besten kontrollieren, könnte man meinen. Bleibt dran, wenn ihr das erfahren wollt. Und am Schluss wollen wir uns dann noch dem Thema Jugendliche bzw. Kinder in der Öffentlichkeit widmen. Jetzt erstmal Jugendschutz. Was löst das so in euch aus, wenn ihr das hört? Könnt ihr damit was anfangen? Habt ihr damit was zu tun für persönliche Erfahrungen? Referat gehalten?
Ja, also Referat habe ich noch nicht über Jugendschutz gehalten, aber ja klar, man wird immer wieder damit konfrontiert, zum Beispiel zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, wo wir später drüber reden, mit Jugendlichen im Netz, in der Öffentlichkeit, da kriegt man immer wieder mal Kontaktpunkte, auch zu Werbung, Jugendschutz, alles drin, hier auch im Radio natürlich, Jugendschutz, wir haben auch Richtlinien, die wir uns halten müssen, zum Beispiel keinen übermäßigen Alkoholkonsum verherrlichen oder sowas, also man hat schon Berührungspunkte. Definitiv. Ich muss auch sagen, eigene Erfahrungen bestimmt mit Jugendschutz irgendwo mal ein Alter höher geschraubt auf irgendeiner App, wenn man da angeben muss, ob man 18 ist und man sagt, man ist, keine Ahnung, 1821 geboren, weil man es angeben kann. Ist mir bestimmt schon passiert. Ja, also ich würde schon sagen, Jugendschutz sagt schon was.
Ja. Ja. Also bei mir genauso. Jugendschutz ist natürlich schon ein Wort und ein großes Thema der Diskussion. Also heutzutage vor allem. Besonders auch so Kinder in der Öffentlichkeit, was wir halt später auch noch genauer besprechen. Das ist ja ein ganz großes Thema. Wie verhält man sich im Internet? Wie zeigt man Kinder? Zeigt man Kinder überhaupt? Oder wofür ist das gut? Was hat das für Nachteile? Was hat das? Hat das überhaupt Vorteile? So, das ist natürlich, da wird man mit so vielen Sachen konfrontiert, und das ist irgendwie so ein Thema, da ist man irgendwie immer unsicher, was man machen soll, und irgendwie ist man da immer in Berührung, dass man, deshalb, ja, hört man schon davon.
Ja, zu deinem, ich würde sagen, eigentlich der einzige Vorteil, Kinder im Netz zu zeigen, ist einfach die Vermarktung dessen, eigentlich.
Ja.
So. Aber, wie gesagt, Kinderschutz wichtig, ob es nur mittlerweile noch so, ja, viel Wirkung zeigt, ist die Frage, weil ich glaube, viele umgehen das einfach ganz einfach, gerade wenn es Rauchen oder Alkoholkonsum unter 18 Jahren, da kommt ja mittlerweile irgendwie jeder an alles ran, oder auch wenn es um Filme schauen geht oder Videospiele, da hat man dann doch auch vielleicht die Eltern, die einem dann mal ein Spiel kaufen, was ab 16 ist, wenn man doch nur 15 ist, aber trotzdem alles in allem wichtig, dass es das gibt, klar.
Und gerade zu dem Thema Spiele kommen wir direkt jetzt zu unserem ersten Themenpunkt, und zwar USK von Apps. Denn laut dem Jugendschutzgesetz muss jede App oder jedes Online-Spiel eine Alterseinstufung vom USK durchlaufen. Und das funktioniert wie folgt. Es gibt so ein Prüfungskonzept, und da gibt es PrüferInnen, die werden im Fachjargon SichterInnen genannt. Und die spielen das Spiel dann durch, Finde ich übrigens sehr lustig, die Vorstellung, dass einfach so erwachsene Menschen da so dran sind und so Kinderspiele durchspielen.
Einmal komplett durchspielen.
Ja, genau. Einmal komplett von vorne bis hinten durchspielen. Und dann die Erkenntnisse eben im Gremium, die bestehen meistens aus so 4 ehrenamtlichen Mitarbeiter und einem Jugendschutzbeauftragten vom Gericht. Und die entscheiden dann mit einfacher Mehrheit, in welche Altersstufe das Ganze eingewählt, eingeordnet wird. Und da gibt es die bekannten Kriterien oder die ganzen Einstufungen USK 0, USK 6, USK 12 und USK 16. Kennt man ja bei Filmen, kennt man bei Apps. Und USK 18 zählt dann logischerweise nicht mehr zum Jugendschutz. Das ist dann einfach für alle erwachsenen Menschen zugänglich und für Jugendliche eben nicht. Und ich hab mir mal rausgesucht, vielleicht fallen euch ein paar Beispiele oder so dazu ein. USK 0 sind Sportspiele, Simulationen, Denkspiele und Adventure-Spiele. Häufig mit freundlichen, farbenfrohem Eindruck. Kann man sich ganz gut vorstellen.
Ja, um die Kinder am besten irgendwie an das Spiel
zu binden.
Genau.
Und die fordern keinen so großen Handlungsdruck von Spielern. Also sowas wie, ja, keine Ahnung, Puzzeln oder so.
Das könnte ich mir da vorstellen. Dora the Explorer-Vibes für mir. Also das ist für mich, das poppt bei mir im Kopf aus. Ich habe damals irgendwie mit, keine Ahnung, 6 oder so, das erste Mal das angeschaut, Nora Dora oder wie auch immer sie heißt. Und da war auch irgendwie, kannst du den Rucksack sehen?
Ja, oder kennst du dieses
Wunderhaus?
Puh. Das muss man so sauber machen und so, das, wer kennt's nicht?
Da hat man das erste Mal so richtig Babysitten gelernt mit diesem Puh oder so. Absurd, weil es einfach so ein komisches, was ist das eigentlich, so ein
das ist
Kackauf
keine,
oder was?
Weiß ich gar
nicht. Ich dachte aber schon.
Also ich kenne das Spiel nicht, aber
müssen wir nachher mal zeigen. Du kannst gleich einsteigen nach der ersten Musikpause mit deiner Meinung zu Puh.
Mach es, kostet aber mittlerweile.
Das ist aber
eine Frechheit.
99 Cent.
Uff.
Hä?
War ich zu geizig.
Das ist so dieses Tamagotchi für die jüngere Generation wahrscheinlich.
Ah, okay, dann wachst du mir vielleicht doch was.
USK 6 steigern wir uns, da gibt es dann die ersten Rennspiele und Strategiespiele. Auch erstmals Rollenspiele und zwar mit einem leichten Abstand zwischen Spielgeschehen und der realen Welt, in dem zum Beispiel fiktive Charaktere aus Serien teil sind. Ich weiß nicht, ich habe damals als ganz kleines Mädchen immer dieses Jump'n'Run-Spiel mit den Minions gespielt.
Oder Temple Run.
Ja, genau. Ja. Und das ist dann so, also das war krasse Erinnerungen.
Ja.
Und da braucht man dann auch eine bessere Hand- und Augenkoordination. Ich weiß, wie häufig ich da in irgendwelche blöden Hindernisse reingerannt bin.
Oder Subway Surfer.
Ja, Subway Surfer.
Was ich aber auch immer gespielt habe, ich habe gerade rausgesucht, wie es heißt, Hill Climb Racing. Kennt ihr es noch von diesem iKinder oben? Dieses Rennspiel für Kinder.
Wo man im Prinzip ein Auto steuern muss und immer so Berge hoch.
Du drückst
hier
Gas oder halt...
Und das Auto steuert sich so, wie so ein Auto sich normal nicht verhält. Einfach so ein Rückwärtssalto machen oder so.
Ja. Stimmt.
Also ja, komplett
die Hinterräder
seltsam.
Drehen.
Bei USK 12, da sind wir dann, kommen wir näher an unser jetziges Alter, sagen wir mal. So.
Naja. Ja.
Da sind die ersten Arcade-Spiele dann am Start, Strategiespiele wieder und einige militärische Simulationen schon. Ich weiß nicht, Fortnite, ab wann ist Fortnite?
Ich glaube, Fortnite ist ab 13, oder?
13. Das würde ja dann fast in das USK 12-Ding reinzählen. Auf jeden Fall kann man da dann schon kämpferische Gewaltdarstellungen finden in den Spielen, aber die können, oder da verlangt man von den Jugendlichen, also ab dem Alter 12, dass sie das von der Realität gut unterscheiden können und das jetzt nicht nur, weil man zweimal tippt auf den Bildschirm dann direkt und dann jemanden eine reinhaut, dass man das dann in der Realität auch so leicht machen kann und soll. Ja, auch komplexere Aufgaben, in denen dann abstraktes und logisches Denken verlangt wird. Habe ich mir eigentlich gar nicht so gedacht, dass man, wenn man so rumdaddelt auf dem Handy, dass man dann abstrakt und logisch denken muss. Also gerade bei so Fortnite.
Aber so richtig
Gamer? Ja, also
Gamer?
Ich finde Fortnite ist schon...
Strategie ja teilweise,
oder? Das
klingt
jetzt ein bisschen blöd, aber ist schon so ein bisschen anspruchsvoll. Also wenn man wirklich gut sein will, dann muss man da schon ein bisschen Kopf reinbringen.
Ja, also ich...
Also es ist jetzt nicht mental fördernd irgendwie, aber mit 10 hätte ich das, glaube ich, nicht hinbekommen. Oder mit 12 hätte ich es, glaube ich, nicht hinbekommen.
Ja, auch Reaktionsspiele teilweise. Also du musst ja auch schnell mit Fingern auf dem Controller sein. Also ist schon logisch, dass es da Hand-Augen-Koordinationstechniken geben muss.
Wobei ich denke, dass es heutzutage den Kindern auch viel einfacher fällt mit 12 als vielleicht noch vor 20 Jahren.
Ja, definitiv.
Weil
dieses
Jahr eh schon regeneriert und weil man sich so daran gewöhnt und weil so viele im Umfeld das auf einmal...
Wenn du halt so ein iPad-Kind warst und schon mit 4 so vor der Ding gehangen hast, dann ist es natürlich einfacher.
Und dann kommen wir auch schon zur letzten Stufe, dann haken wir das Thema USK ab, USK 16. Da sind dann schon die meisten Shooter-Spiele mit inbegriffen, so wie ich das gesehen habe, auch Rollenspiele. Also Rollenspiele klingt für mich immer so komisch. Ich denke, das ist sowas wie World of Warcraft.
Ja, genau, sowas. Final Fantasy, sowas sind.
Ah, okay.
Und dann auch wieder Strategiespiele. Also letztendlich schließt dann USK 16 alles ein, was man als Jugendlicher eben so laut USK konsumieren und spielen darf in seinem täglichen Leben.
Hey, und damit zurück bei der Jugendredaktion. Wir reden gerade ein bisschen über Jugendschutz und mir wurde gerade eben diese App Puh gezeigt, nachdem wir hier über USK-Richtlinien gesprochen haben. Und das erste Spiel war, das euch anderen hier im Studio eingefallen ist, zu der USK 0 und ich das nicht kannte. Als Feedback oder so kann ich sagen, ich verstehe definitiv, warum es jetzt bei USK 0 ist. Die Benutzeroberfläche ist jetzt nicht wirklich, ja, ästhetisch. Es ist alles sehr fleckig und bunt, die Form ist sehr einfach gehalten. Aber ich finde, das sieht nach einem ja, guten Spiel für so Vierjährige aus. Ich weiß nicht, wenn man anfangen sollte zu spielen, aber ist bestimmt ein gutes Spiel für eure Kindheit gewesen, Leute. Ja, dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen über eigene Erfahrungen sprechen wollen. Ich habe ja schon am Anfang einmal gesagt, ich habe schon mal auf einer App irgendwo eingetragen, dass ich 18 oder 21 geboren bin. Deswegen jetzt die Frage an alle anderen hier in der Runde. Habt ihr schon mal irgendwo angegeben, dass ihr anderes Alter habt oder einfach ein anderes Alter, damit ihr die benutzen konntet?
Ja, also natürlich, ich glaube irgendwo jeder und wenn man jetzt irgendwie auf den sozialen Medien irgendwie unterwegs ist oder so, dann merkt man, dass es irgendwie also voll normalisiert wird. Also wenn man jetzt auch irgendwie Jugendliche, die deutlich unter 16 sind oder keine Ahnung, um die 10 oder 8 oder es gibt ja auch Kinder, die sind viel jünger, dann wird es voll normalisiert und irgendwie nicht wirklich beachtet oder nicht irgendwie gemeldet oder so. Und das finde ich ein bisschen erschreckend, weil tatsächlich habe ich auch Insta ein bisschen früher angefangen zu benutzen. Aber für bestimmte Zwecke, um halt so ein bisschen, ja, meinen Beruf, also dieses musikalische bisschen zu zeigen und ein bisschen, keine Ahnung, ja, das den Leuten irgendwie beizubringen, was ich da mache und das hat auch anfangs meine Mutter tatsächlich für mich gemacht. Mhm. Aber dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, mit 13, 14 angefangen, selber irgendwie auf der App unterwegs zu sein. Und ich muss sagen, also da müsste zum Beispiel bei Insta jetzt vor allem, weil da bin ich am meisten unterwegs, viel mehr drauf geachtet werden, also wie alt man ist. Und das wird ja auch nicht wirklich... da wird ja auch nicht wirklich darauf geachtet. Klar, man gibt an, wie alt bist du? Aber es ist, wie wir jetzt von unserer Erfahrung hier erzählen, jeder hat schon mal das Alter irgendwie gefälscht. Mhm. Und da merkt man, wie leicht das ist, weil das halt nicht wirklich durchschaut wird und nicht wirklich, da wird ja nicht nach einem Ausweis gefragt oder so. Deshalb ist es halt viel einfacher, da irgendwie das gefälschte Alter irgendwie anzugeben. Das finde ich irgendwie so erschreckend.
Ja, es wird nicht gegengeprüft. Das ist halt der Fakt. Deswegen kann ich halt auch 18 oder 21 geboren sein und niemand wird es mir nachweisen können, dass ich jetzt... Keine Ahnung, welche App auch immer benutze.
Ja.
Ah ja, gebe ich dir recht.
Ja, das ist halt eben das Ding. Es ist wirklich ein Klick, ob du jetzt antippst, dass du im Jahr 2005 geboren bist oder halt im Jahr 1820. Es ist die gleiche Aktion. Das kriegt jeder hin, der irgendwie diesen Puh füttern kann mit null. Und deshalb ist es halt so gefährlich. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich... Ganz interessant, am Anfang hat deine Mom noch mit drauf geschaut. War das bei euch generell so, dass ihr da so langsam rangeführt wurdet? Weil unsere Eltern stammen jetzt mal, ich denke, alle nicht aus der Generation, dass sie selber mit einem Handy aufgewachsen sind und deshalb da so die erste Handerfahrung haben, weil das ist ja dann auch was Schwieriges, wenn die Kinder in dem Alter sind.
Also bei mir, ich glaube, ich wurde sehr, sehr geregelt daran rangeführt. Also ich hatte recht früh ein Handy, aber ich hatte darauf halt wirklich einfach nur, ich konnte anrufen und Nachrichten schreiben an meine Eltern. Das heißt, ich wurde da sehr, sehr langsam rangeführt, würde ich sagen. Mein Vater ist auch Informatiker und kennt sich da recht gut aus. Das heißt, ich habe Insta auch erst recht spät gehabt, aber nicht, weil es mir irgendwie untersagt wurde, sondern ich wollte das auch selbst nicht so früh. Ich glaube, ich habe... mit 14, 15 vielleicht sogar erst Insta. Ich war,
2 Jahre.
Ja, ich war echt, echt alt dafür, dass ich erst Insta bekommen habe.
Kommst du klar oder bist du eine Oma?
Nee, ich komme richtig gut klar.
Okay.
Ich hab ja andere Sachen benutzt. Ich hatte Pinterest und so ein Zeug. Ich war auf Social Media, Leute. Auch ich war da. Ich habe zwar nichts gepostet oder so und ich glaube, mein Insta-Profil ist auch nicht so interessant, aber ich war auch datenschutzrechtlich auch mal ganz gut informiert. Also ich hatte auch WhatsApp. Ich weiß nicht, wann man so normal WhatsApp bekommen hat. Hat ja auch inzwischen ein Mindestalter. Da war ich auch immer später dran als die anderen. Aber
ja, tatsächlich, ich auch.
aber aus Eigeninitiative. Ich habe halt meistens über Nachrichten mit meinen Eltern geschrieben, mit meinen Freunden. Und dann irgendwann brauchst du halt für Sport und alles. Dann habe ich es auch runtergeladen. Jetzt benutze ich WhatsApp sehr viel. Aber davor habe ich es ja nicht gebraucht und dann habe ich es auch nicht genutzt.
Was ich noch zu diesem hier Alter bestätigen sagen wollte, zum Beispiel ist auch bei Tabakseiten viel so, wenn du irgendwie E-Zigaretten oder was weiß ich kaufen willst. Du musst nur sagen, bist du über 18? Ja oder nein? Und dann kannst du auf alles Zugriff haben. Voll unnötig. Kannst du dir auch sparen, weil auf dieses Ja klicken kann man noch eher als irgendwie sein Datum angeben. Also
vor allem, das vertraut ja darauf, dass Kinder nicht lügen. Und das ist ja...
Ja, das funktioniert das nicht.
Kannst du dir sparen. Ja. Das ist schon ein bisschen
komische
problematisch.
Annahme.
Aber bei mir war es auch so, auf meinem ersten Handy hatte ich auch kein... Ich hatte WhatsApp, ja, um mit meinen Eltern zu schreiben, aber so Social Media hatte ich gar nicht, aber ich habe mir das, glaube ich, mit 13 tatsächlich auch selber Snapchat und so runtergeladen, hab's aber nicht mal kapiert richtig und hab's dann einfach lassen, aber dann irgendwann habe ich es dann einfach angefangen zu benutzen. Wobei ich es auch bestätigen kann, ich persönlich kann es den Jüngeren nicht empfehlen, weil wenn ich jetzt im Nachhinein drauf zurückblick, wie mein Instagram-Profil aussah mit 13, finde ich es ein bisschen beschämend.
Ja, aber okay.
Ist in Ordnung.
Man kennt's, ne?
Ja.
Aber ja, auch bei mir mit WhatsApp. Ich habe relativ, also nicht spät, weil ich würde sagen, das ist so das Normal. Also ich habe in der 5. Klasse mein erstes Handy bekommen, was auch so einigermaßen funktioniert hat, aber ich konnte nicht mal richtig anrufen. WhatsApp habe ich dann Ende 5. Klasse irgendwie
bei mir auch so.
Runtergeladen bekommen von meinen Eltern und ich war hyped.
Ich weiß
so,
jetzt?
Ich war dann in der Klassengruppe drin, ich war so, Leute, ich habe jetzt auch WhatsApp und so. Und ganz ehrlich, es gab so viel Stress einfach.
Ja.
Es war ganz arg schlimm. Es gab so viel Stress. Immer diese Gruppe, also vor allem, wenn du in so einem jungen Alter bist und dann so eine App dir runterlädst, da werden Gruppen irgendwie erstellt, dann auf einmal so diese Kettenbriefe, die immer rumgeschickt
stimmt.
wurden und so. Leute, das war wirklich katastrophal und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich wünschte, ich hätte WhatsApp, keine Ahnung, in der 8. Klasse irgendwie bekommen oder so, weil das hat so viel Stress irgendwie.
Das ist so lustig, dass du das gerade anmerkst, weil bei uns war auch mal Drama mit Kettenbriefen und ich habe einfach den Leuten nicht erzählt, dass ich WhatsApp habe. Und dann habe ich diese Kettenbriefe auch nicht bekommen, weil ich einfach nur mit meinen wirklich guten Freunden geschrieben habe. Ich war auch nicht in unserer Klassengruppe drin, weil, ja, ganz ehrlich, da ist eh nur Quatsch drin gewesen und ich hatte einen Stundenplan, das hat mir gereicht. Und jetzt inzwischen ist es zum Glück nicht mehr mit den Kettenbriefen oder man kann Gruppen ja stumm schalten. Aber
ich frage mich, ob das wirklich nicht mehr ist oder ob das ist, weil wir nicht mehr in dem Alter
genau.
sind.
Ich glaube, dass es das Alter ist.
Also weil da gab es ja die absurdesten Kettenbriefe. Boah, wenn ich fühle mich gerade wie in so mein Fünftklässler ich zurückversetzt.
Ja.
Da gibt's diese normalen, die so irgendwie sind so, ja, wenn du ganz viel Glück haben willst, dann schick das weiter. Und denkst so, ja, okay, könnte man ja machen. Dann gibt's diese gruseligen, wo so gesagt wird, so, ich sitze unter deinem Bett und beobachte dich in der Nacht und wenn du willst, dass ich dich nicht angreife, dann leite den Brief weiter. Und dann gibt's noch so kreativere,
genau,
ich weiß nicht.
So, wenn du das an 20 Personen weiterleitest, dann verfärbt sich deine Tastatur in Regenbogenfarben. Und dann hat man wirklich daran geglaubt und hat es so rumgeschickt.
Habt ihr das gemacht?
Voll enttäuscht.
Ja, anfangs ja. Aber wisst ihr, was ich das Interessante an den Sachen finde? Wann hat's aufgehört? Es war doch auf einmal weg.
Ja, das stimmt.
Aber schon ewig. Ich glaube, in der 5. Klasse habe ich noch so ein bisschen gedacht, komm, schick mal weiter. Oh nein, ich habe nur 4 Freunde, kann ich leider. Aber die waren plötzlich, ich habe schon jahrelang, klar, wenn mir jetzt noch jemand einen Kettenbrief schickt, würde ich blockieren. Aber wann hat das aufgehört? Gibt es das heutzutage noch? Schicken sich die 5-Klässler noch?
Genau, ich glaube nämlich gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr so ein Thema, weil ich glaube nämlich, dass die heutigen kleinen Jugendlichen 5-Klässler, die sind schon viel zu, die sind schon
ja,
viel
das
zu erwachsen.
Wie alt ist man in der 5. Klasse? 10?
11?
11.
Ja, so 10, 11.
Ungefähr. Aber ich habe das Gefühl, dass sogar die Jugendlichen dass die denken, die wären viel älter. Also
ja,
die machen so krass
aber
auf
schlimm.
Cool.
Das
genau, finde ich nämlich auch. Und dass die deshalb das mit den Kettenbriefen auch gar nicht, also nie mitbekommen haben.
Achso, du meinst, die sind zu cool für Kettenbriefe?
Ich glaube,
ich verstehe deinen Punkt, aber ja.
Nee, also ich kann es auch ehrlich sagen aus eigener Erfahrung, wenn du so in der Schule bist und dann kommen dir so Fünftklässler entgegen. Als ich Fünftklässler war, hatte ich super Angst vor allen Älteren. Ja, jetzt rennen die so in dich rein mit ihrer Red Bull-Dose, dass sie nicht eine Kippe im Mund haben, bis überraschen und sind dann so, ey, Alte, geh mir mal aus dem Weg. Und dann bist du so, was?
Entschuldigung!
Oh wow, da wird die Jugendredaktion langsam zur Boomer-Redaktion, so, um den Vorgang hier ein bisschen zu stoppen.
Ja, stopp uns mal bitte.
Schmeiß ich jetzt mal einfach einen Song rein und dann hören wir uns in ein paar Minuten nach der Musikpause wieder.
Und wir sind wieder back bei der Jugendredaktion. Wie vorher schon besprochen, haben wir so ein bisschen über die Werbung geredet und das wird jetzt Thema sein. Wir reden nämlich über die Problematiken oder an wen Werbung überhaupt gerichtet wird oder genau das Thema mit Jugendschutz und genau.
Und da gibt's eigentlich drei große Themenaspekte, die bei Jugendschutz natürlich besonders zu berücksichtigen sind, wenn man die Werbung anschaut. Und zwar, das ist Alkohol, Zigaretten, Tabak, Drogenkonsum und Glücksspiele. Und das sind die drei Punkte, wo die Werbung natürlich nicht besonders an die Jugendlichen gerichtet werden sollte. Oder Greta?
Also beim Alkohol-Werbeverbot im Jugendschutz, im Jugendmedienschutzgesetz ist es so geregelt, dass die Werbung von für alkoholische Getränke eben nicht an Kinder und Jugendliche gerichtet werden darf. Und die Art der Darstellung darf auch keine Kinder und Jugendlichen explizit ansprechen. Das heißt, es ist nicht komplett untersagt oder es ist grundsätzlich erlaubt, Alkoholwerbung zu schalten. Die darf sich eben nur nicht mit, jetzt sagen wir, extremen Farben oder so an Kinder eben... Nee, es ist ja wirklich so geregelt, du hast es ja vorher vorgelesen,
ja.
Beim USK. Es ist ja auch so, dass knalligere Farben meistens für jüngere Leute angeregt sind und auf sowas wird bei der Werbung auch eben geachtet. Die darf sich, wie gesagt, nicht an Jüngere oder Jugendliche richten. Hier ist es natürlich auch mal von den Anbietern halt selbst so. Also auf Facebook zum Beispiel darf gar keine Alkoholwerbung geschalten werden, weil die da selbst ihre Richtlinien angepasst haben. Auf Snapchat genauso. Instagram nicht, soweit ich weiß. Da ist es vielleicht mal als Grundfrage, ist es euch ja schon mal aufgefallen, dass ihr irgendwie Alkoholwerbung bekommen habt? Weil ich persönlich glaube ab und zu, aber jetzt nicht irgendwie exzessiv.
Bei mir auch nicht, also glaubt sogar gar nicht.
Ich glaube, ich bin da ein bisschen anderen. Also ich schon, ja. Ich bin vielleicht noch ein bisschen älter als ihr. Ja. Aber ja, gut. Aber das sind dann natürlich auch, weil viele Marken Instagram haben. Und
ja, das stimmt.
Wenn man dann viel in der Clubszene oder so irgendwelchen, jetzt hier in Ulm, irgendwelchen lokalen Clubs folgt, dann wird es natürlich häufiger mal mit dem Instagram-Account von irgendeiner Alkoholmarke verknüpft, könnte ich mir vorstellen, ja, weil es einfach dieser Algorithmus ist.
Und es ist dann gar nichts Böses. Ja? Dass die Profile von Alkoholanbietern meistens auf 18 gesetzt sind. Also das heißt, du darfst die, also klar, bei Instagram muss man auch nur mit einmal Tippen angeben, wie alt man ist, aber zumindestens werden die dann auch dir gar nicht erst angezeigt und du kannst sie auch gar nicht einsehen, wenn du nicht 18 bist. Also das ist geregelt, soweit ich weiß. Wie es jetzt bei Tabakwaren ist, ist wahrscheinlich ähnliches Gesetz, darf sich halt nicht an Kinder richten. Man sieht auch ab und zu, ich glaube, Vapes zählen da ja auch oft rein. Ich glaube, Vapes ist eher, was gerade beworben wird. Zigarettenwerbung habe ich schon ewig keine mehr irgendwo gesehen, außer halt an Plakaten.
Ja, Vapes liegen auch eher im Trend bei den Jugendlichen. Also ja, so tastet man sich ran an den Tabakkonsum halt im Alter.
Und bei Glücksspiel ist es natürlich so, wir kennen alle den Lottospruch, Glücksspiel kann süchtig machen, unter 18 Jahren darf man es nicht machen, whatever. Das ist es ja auch in Spielen so geregelt, was man zum Beispiel in Arcade-Hallen oder so, darf ja eine Maschine beispielsweise meistens nicht unterschiedlich, also je besser man ist, desto mehr Tickets bekommt man oder so, so ist ja das Prinzip. Das darf man in Arcade-Hallen, glaube ich, gar nicht machen, weil eben dieser Glücksspielfaktor an Minderjährige nicht übermittelt werden darf. Das heißt, es darf dann nicht abhängig sein von diesem Suchtfaktor. Das ist natürlich auch nochmal was, was auch in der Werbung so ist. Also man darf keine Glücksspielwerbung an Jugendliche machen. So Casino-Spiele und so sind da teils ausgenommen, weil die eben irgendwelche Schlupflöcher finden. Aber eigentlich ist Glücksspielwerbung an Jugendliche nicht erlaubt.
Dazu muss ich aber sagen, was auf Instagram voll oft bei mir jetzt auch angezeigt wird. Ich weiß gar nicht warum, weil ich da tatsächlich gar nicht von betroffen bin, aber tatsächlich sind das Glücksspiele, die auch an die Community, die bei den meisten irgendwie Promis oder Influencern tatsächlich an die jüngere Generation gerichtet sind, weil sie natürlich wissen, wer folgt mir alles, was habe ich für eine Reichweite. Dann sieht man voll oft so in den Kommentaren, dass da jüngere Kiddos unterwegs sind und beim Glücksspiel, keine Ahnung, gesagt wird, ja, wenn ihr das neue iPhone haben wollt oder eine Louis Vuitton Tasche.
Also Gewinnspiele. Aha.
Genau. Das finde ich aber auch schwierig und deshalb auch zu Glücksspielen oder so. Das ist, finde ich, genauso schwierig. Also das spielt da in derselben Liga, würde ich sagen. Und dass da halt so kleinere Kinder sozusagen auf Instagram unterwegs ist, was natürlich kein Geheimnis mehr ist. Und die dann in den Kommentaren immer unterwegs sind und dann so sagen, ja, ich hätte gerne das und das. Und dann markiert man so 20 Freunde und so. Das finde ich schwierig, weil Kinder gewöhnen sich natürlich daran und dann macht man dabei mit. Und das ist irgendwie, dann geht man dann so richtig rein und dann folgt man genau so Leuten, wo man weiß, okay, die machen dann und dann ein Glücksspiel und dann kann ich was gewinnen und so. Und dann wird man süchtig. Und das ist schlimm, dass solche, ja, sag ich mal, Plattformen das eigentlich wissen, aber dass da dagegen nichts unternommen wird.
Das ist relativ schwer zu unterbinden. Ich glaube, solche Gewinnspiele von eben, keine Ahnung, Influencern gehören nicht zum Glücksspiel. Also das ist klar, hat einen Glücksspielfaktor drin. Ich verstehe den Punkt total und finde auch, dass es teilweise echt manchmal ein bisschen sketchy ist. Besonders, es gibt ja jetzt diesen neuen Trend, wo man sagt, folge diesen 20 Leuten und dann sind da auch manchmal, da kann man sich ja dann einkaufen, voll oft. Und dann sind da auch manchmal Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die besten Sachen vertreten oder auch mit Glücksspiel werben oder so. Aber ich denke, diese Gewinnspiele fallen nicht unter dieses Glücksspielrecht und deswegen kann man die nicht wirklich unterbinden von der Plattform. Ja klar, Plattformen können immer irgendwas tun. Da ist natürlich die Frage, wie sehr kann man da die Plattform beschuldigen? Wahrscheinlich ziemlich viel, aber ja, persönliche Meinung, ich glaube, die fallen da einfach nicht drunter. Mhm.
Ja, und von dem Thema Influencer, die ja mit sketchy Gewinnspielen ihre Zuschauer irgendwie für sich gewinnen oder Zuschauer in eben genau diese Gewinnspiel-, Glücksspiel-Sucht hineintreiben können, kommen wir zu einem anderen Thema, was auch unsere Influencer, die Vorbilder einer ganzen Generation betrifft. Denn es ist eine krasse Entwicklung, aber die Influencer, die vor 10 Jahren mit den Social-Media-Plattformen quasi angefangen haben, eine Reichweite sich aufgebaut haben, die sind jetzt auch 10 Jahre älter und dementsprechend haben die jetzt Familien, selber Kinder. Und was mit diesen Kindern passiert, ist häufig sehr, sehr unschön. Und zwar werden die einfach in die Videos eingegliedert, auf Bildern gepostet. Und da hast du mir mal eine ganz witzige oder nicht witzige, erschreckende Werbung gezeigt. Und zwar mit diesem...
Ja, das war über die KI-Werbung.
Genau, die KI-Werbung. Haben wir auch schon mal in der Sendung besprochen, aber vielleicht kannst du es kurz nochmal zusammenfassen.
Also das ist eher keine Werbung, sondern das ist einfach ein Warnvideo. Da wird im Prinzip gezeigt, wie man mit KI Bilder benutzen kann, um Leute zu betrügen oder reinzulegen. Da ist ein Account von irgendeiner Familie genommen worden, wo eben immer wieder Bilder von der Tochter gepostet wurden. Dann wurde die in dem Video älter gemacht, die Stimme wurde nachgeahmt und man hat eben gezeigt, wie man irgendwie Hilfe, Schreie nachmachen kann, nach Geld bitten kann, wie man die einfach missbrauchen kann. Es wurde aber auch ein ganz schlimmer Filmteil gezeigt, wo man eben gesagt hat, dass auch solche Bilder eben auf pädophilen Seiten landen können, im Darknet verbreitet werden können und dass man eigentlich gar keine Kontrolle darüber hat, wer diese Bilder sieht, was man mit diesen Bildern macht. Es gab auch einen relativ extremen Fall von einer Familienbloggerin, die ihr Kind öfter mal gepostet hat, woraufhin dann ihr öfter geschrieben wurde, ja, ich habe gerade ein Kind mit der Oma auf dem Spielplatz gesehen und sie meinte später dann so, sie hat da nicht drüber nachgedacht, dass die Leute ihr Kind erkennen und klar, jetzt die Leute waren nett, die ihr da geschrieben haben, meinen, ja, ich habe mein Kind gesehen, ich freue mich voll, aber das können ja auch immer noch mal andere Menschen sein.
Richtig. Und deshalb ist eigentlich so das, wie man vielleicht aus unserer Generation, was man daraus so lernen könnte, ist, dass man einfach, so wie man es sagt, einfach selbstbestimmt alles mit dem Konsum irgendwie anstellen lässt. Also, dass man nicht, sobald man ein Kind hat, freudestrahlenden Instagram-Beitrag, der irgendwie, was weiß ich, wie viele Menschen erreicht, in die Welt hinauspustet. Und ich denke, das könnten wir als angehende Familienoberhäupter wahrscheinlich dann so entscheiden. Und ich denke, das wird wahrscheinlich in unserer Generation, wenn wir älter werden, auch vermehrt der Fall sein.
Werdet ihr so Insta-Mamis werden? So Familienblogger? Ich seh mich da nämlich nie so.
Ja, auf jeden Fall nicht. Nein. Aber wir können da lernen. Ja, die Jugendredaktion lernt aus den Fehlern der älteren Generation.
Ja, man sieht ja auch definitiv immer mehr Influencer oder berühmte Persönlichkeiten, die ihre Kinder komplett raushalten. Also es gibt ja genug Leute, die ihre Kinder entweder gar nicht zeigen oder wenn stark verpixelt, wo man wirklich gar nichts weiß. Teilweise werden ja auch Namen komplett verdeckt gehalten. Die Kinder da komplett aus der Medienlandschaft genommen. Natürlich ist es immer nochmal ein Vertrauenspunkt den Eltern gegenüber. Wie weit vertraut man, dass sie das Beste hier für ihre Kinder zu tun wissen? Also wie weit vertraut man den Leuten, dass sie einschätzen können, ob das ihren Kindern jetzt zu viel ist oder ob das für die in Ordnung geht?
Ja, aber was ich halt auch schwierig finde, ist, wenn halt die Kontrolle der Eltern gar nicht mehr da ist. Also wenn was schlimm genug ist, ist, wenn die Eltern wissen, okay, mein Kind ist minderjährig oder stark minderjährig, also keine Ahnung, so 4 oder keine Ahnung, gerade erst geboren oder 10 oder keine Ahnung, was weiß ich. Und ich entscheide mich dafür, mein Kind im Internet öffentlich zu zeigen. Das ist ja schon schlimm genug. Was ich aber noch schlimmer finde oder was ich auch besorgniserregend finde, ist halt, wenn ich auf den sozialen Medien halt so jüngere Kinder sehe, die halt auf Plattformen machen, was sie wollen und die Eltern es anscheinend nicht interessiert oder die Eltern das nicht mitbekommen oder darauf nicht achten und das dann halt wirklich auch den Kindern teilweise zugesprochen wird und die Kinder in so einem jungen Alter, die wissen ja gar nicht, wie soll ich damit umgehen oder was ist das oder und dass die Eltern da so krass nicht drauf achten, dass es überhaupt dazu kommt, dass Kinder sich wirklich Instagram mit, keine Ahnung, 5 Jahren runterladen und dann, keine Ahnung, was weiß ich, da posten und Reels machen und oh mein Gott, und dann ist das natürlich cringe für die, die was im Kopf haben und die es mehr verstehen und die dann Hate verbreiten und das Kind darunter dann leidet. Hate ist nämlich auch eine ganz große Sache, die halt auch die Familienblocker abbekommen und finde ich ganz arg schwierig. Also
man vergisst ja, dass es ein Selbstläufer ist. Man kann manchmal diese Videos auch gar nicht zurückziehen. Man sieht es ja oft bei Kindern, die jetzt zu irgendwie Meme-Hauptcharakteren geworden sind, die inzwischen sagen, sie bereuen es total. Die Bilder wurden ohne ihr Einverständnis hochgeladen und sie werden bis heute verfolgt. Es gibt immer wieder Aufrufe, wo gesagt, ja, wir müssen den und den finden, aber vielleicht wollen die Leute ja gar nicht gefunden werden.
Ja, richtig. Und das ist eigentlich fast wahrscheinlich diese ganze Gefahr, die in dem Internet herumschwirrt, warum es den Jugendschutz gibt und warum es gut ist, dass sich darum gekümmert wird, dass sich darum mit Gesetzen, mit Beschränkungen, mit Richtlinien, mit SichterInnen aus verschiedenen Gremien, die sich darum kümmern, dass es den Jugendlichen zumindest besser geht. Und letztendlich, man kann nicht jeden kontrollieren, der im Internet sein Unwesen treibt, aber man kann zumindest einschränken und zeigen, dass man sich dafür interessiert, dass man da ein Auge drauf hat. Und das ist der Jugendschutz und deshalb ist er gut.
Man kann natürlich auch immer noch mal als kleinen Shoutout sagen, wenn ihr irgendwie Werbungen seht, die nicht auf eurem Feed erscheinen sollten, ihr könnt die immer melden, ihr könnt die Werbungen immer für euch selber ausblenden, ihr könnt auch Profile, die euch komisch wirken, immer melden bei den Websites, ihr könnt die Leute blocken. Also immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr durch Social Media scrollt, euch nicht von allem direkt mit hineinziehen lassen und alles immer so von 2 Seiten beleuchten.
Genau, und vor allem kein Hate verbreiten. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, weil ich, sogar wenn ich irgendwie so Videos sehe, die ich dann persönlich kritisch finde, also ich gebe tatsächlich gar keinen Kommentar ab. Also es gibt kein Video auf egal welcher sozialen Plattform, wo ich einen Kommentar abgegeben habe. Weil es egal, ob ich es cringe finde, ob ich es cool finde, ob ich darüber wütend bin, ich gebe keinen Kommentar ab. Weil wenn es einmal im Internet ist, egal ob ein Kommentar, egal ob ein cringes Video oder was auch immer, dann bleibt es im Internet. Und dann kann es gegen dich verwendet werden und dann verbreitest du halt Hate und dann hast du vielleicht Leute, die diesen Hate unterstützen und dann ist das halt wirklich absolut scheiße. Deshalb Leute, einfach auch, ja, sich da versuchen, wirklich ruhig zu verhalten.
Und diese 2 Tipps von meinen Mitstreiterinnen werde ich mir jetzt und hinter die Ohren schreiben und werde ich mit ins Wochenende nehmen. Vielen Dank für diese Sendung, war sehr informativ. Hinter den Mikros standen am heutigen Freitagnachmittag für euch die Eva,
Greta
und Dasha.
Und die Lori. Genau.
Und damit verabschieden wir euch jetzt noch ein bisschen Schilfisch und Ruß zum Wochenendstart.
Tschüss.
Ciao, ciao.